Herzlich willkommen bei Frick Radio, sagen heute Christoph Dierenbacher
und Katharina Mühlebner.
Das neue Semester hat gerade begonnen, doch was müssen Studierende mit Behinderung beachten, wenn sie ein Studium beginnen? Dieser Fragestellung werden wir heute nachgehen in den kommenden 30 Minuten mit Behindertenbeauftragten einerseits, andererseits auch mit Vertretern und Vertreterinnen der Studierenden. Wir werden sozusagen ein Stück weit einen Uni-Vergleich wagen, wenn man das so will, und werden uns anschauen, was die einzelnen Bildungsinstitutionen für Menschen mit Behinderung tun können. Ich darf in der Runde bei der Dame in Rot beginnen, Marlene Fuhrmann-Ehl. Sie sind Behindertenbeauftragte der TU Wien. Wie kommt man zu solch einer Position?
Das müssen Sie die Cornelia fragen. Die sitzt eh da im Publikum.
Wieso müsste ich die Cornelia fragen?
Weil mich die Cornelia, der Ruth Hammerschmidt, meiner Vorgängerin, als Nachfolgerin vorgeschlagen hat.
Und wieso haben Sie zugesagt? Was hat Sie an dieser Position gereizt?
Weil ich damals im Projekt APAC gearbeitet habe. Es ist ein Projekt für Akademiker mit Behinderungen, das ich aufgebaut habe. Und das nur begrenzt, sozusagen immer für eine Zeitbegrenzung war und ich schon 41 war und haben mir gedacht, die brauchen mal einen fixen Job. Und aus diesem Job ist eine ganz, ganz große Begeisterung geworden.
Begeisterung wächst, lernen wir. Die nächste in der Runde ist Ruth Scheiber. Ruth Scheiber, Sie sind Behindertenbeauftragte der Universität für Bodenkultur. Mit welchen Fragen kommen denn die Studierenden zu Ihnen?
Ganz unterschiedlich. Jetzt am Beginn des Studiums natürlich mit den klassischen Fragen wie Studienorganisation, gibt es Unterstützung im Studium, wer kann mir helfen, wie schaut der Studienplan aus? Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Studien bei uns auf der Universität für Bodenkultur und natürlich auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse der Studierenden. Und es ist auch eine ganz wichtige Frage, ist immer die finanzielle Unterstützung, wie sieht es damit aus? Da kooperiere ich aber immer ganz gut mit unserer ÖH, mit dem Sozialreferat. Wir schauen, dass wir da immer die Leute dann so zusammen gleich abfangen. Ganz gut ist, wenn sich die Leute auch schon sehr früh, also vor Beginn des Studiums bei uns melden. Also wenn sie daran denken, ein mögliches Studium an der Uni bei uns zum Beispiel zu inskribieren, dass sie im Vorfeld dann schon sagen, da wäre zum Beispiel diese Unterstützung toll, weil sie kommen ja auch mit ganz bestimmten Vorstellungen oft zu uns. Und wir schauen dann, ob das so passt oder wo wir sie noch anders unterstützen können. Die klassischen Fragen jetzt am Anfang. Also große Verwirrung, aber das ist bei vielen anderen Studierenden auch der Fall. Also das ist von der Schule auf die Uni, das ist ein großer Übergang. Und ja, wie gesagt, und wir schauen halt, dass wir sie frühestmöglich abfangen und damit halt schon von Beginn an sie gut unterstützen und begleiten können.
Der nächste in der Runde, Tim Brunnöhler. Sie sind Behindertenbeauftragter an der Uni Wien. Was bietet jetzt die Uni Wien als einer der ältesten Bildungseinrichtungen Wiens speziell für Studierende mit Behinderung? Welche Hilfestellungen kann man da erwarten?
Auf der Ebene des Universitätsgesetzes sind ja die abweichenden Prüfungsmethoden verankert. Als ein simpler Satz, und meine Aufgabe ist es, das ein bisschen mit Leben zu erfüllen und eventuell etwas nachzuhelfen, wenn die entsprechende Kreativität und Flexibilität auf der Seite der Lehrenden vielleicht nicht so ganz da ist oder wenn dort Vorbehalte da sind, ob es auch juristisch wirklich zulässig ist, in der einen oder anderen Art und Weise flexibel zu sein. Also ich mache relativ viel Kommunikationsarbeit. Versucht das auch mit strukturierter Sensibilisierungsarbeit immer weiter zu untermauern. Wir haben heute ein paar Leute im Publikum sitzen und auch bei uns am Podium, die mit uns schon Workshops veranstaltet haben. Das läuft so langsam an. Das haben wir in den letzten Jahren immer mehr auch für Lehrende gemacht. Ich bin immer mehr drauf gekommen in den 2,5 Jahren, die ich jetzt da bin. Es geht eigentlich nicht ohne von hinten herum auch die Lehrenden entsprechend zu schulen, wie sie mit gewissen Dingen umgehen, wie sie ihre Dokumente und ihre Sprache und ihr Lehren mit Techniken kompatibel machen, die unterschiedliche Studierende nutzen. Und das ist mir gerade eines der Hauptanliegen.
Was sind denn die Unsicherheiten dieser Lehrenden, die Sie, weil Sie gesagt haben, Sie sind oft unsicher. Was ist das genau? Was macht Sie unsicher?
Ich erlebe immer wieder die Unterstellung, auch seitens anderer Studierender, dass Menschen ein Vorteil gewährt wird, anstatt eines Nachteilsausgleichs. Und das ist mir immer ganz wichtig zu erklären. Wenn Lehrende dann entweder selber dieses Gefühl haben oder von Mitstudierenden her dieses Gefühl produziert wird, dann sind sich die Lehrenden nicht sicher, ob denn die abweichende Prüfungsmethode eventuell tatsächlich eine Bevorteilung ist, wegen der sie dann angegangen werden können, oder ob es sich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten immer noch bewegt, in der sie flexibel sein können, sodass für uns der Grundsatz gewährt ist, das gleiche Wissen muss gelernt und erbracht und gezeigt werden, aber es kann auf verschiedene Arten und Weisen, das heißt Methode, Prüfungs- oder Lehrmethode, gezeigt werden.
Wir haben vorher schon gesehen, ja, die abweichenden Prüfungsmodalitäten und die Vorbehalte der Lehrenden kurz angehen lassen. Mit welchen konkreten Schwierigkeiten sind denn jetzt Studierende konfrontiert, die eine Hörbehinderung haben oder gehörlos sind?
Also die Herausforderung bei den Prüfungen ist allgemein, dass die gehörlosen Studierenden, da geht es mehr um das Thema Sprache. Also es gibt den Fragebogen für die Prüfung, zum Beispiel bei einer schriftlichen Prüfung. Und da entstehen manchmal Missverständnisse. Und es wird dann anders geantwortet, weil die Fragen oft schwer verständlich sind. Und das ist so eine Herausforderung. Weil, also zum Beispiel, wenn man zu Hause lernt, dann ist das natürlich eine Herausforderung, weil Deutsch so als Fremdsprache wahrgenommen wird. Und deswegen lernt man ja oft mit Tutoren. Also wir bekommen auch Tutoren zur Seite gestellt, die beim Lernen unterstützen. Aber wenn man jetzt sagt, schriftliche Prüfungen, die funktionieren nicht, dann kann man ab weichende Prüfungsmodalität, zum Beispiel mit Dolmetscher, dass Dolmetscher bei der Prüfung dabei sind, dass man sagt, okay, die Fragen werden in Gebärdensprache gedolmetscht, damit man auch ganz genau weiß, was gefragt ist. Und das ist eben die Herausforderung, also ist eine sprachliche Herausforderung.
Und wie erleben Sie, Frau Dürr, die Akzeptanz seitens der Lehrenden?
Also gehörlose Studierende wissen ja, es gibt abweichende Prüfungsmodalitäten. Das heißt, wenn man zum Professor, man kann ja zum Professor in ein persönliches Gespräch führen und sagen, okay, wenn es jetzt eine mündliche Prüfung ist, dann ist halt oft die Frage, darf die Uni das? Also die Vortragenden sind dann oft unsicher, ob sie das überhaupt dürfen, eine andere Prüfungsmodalität anbieten. Aber meine Erfahrung, von meiner Erfahrung her ist es gut, aber es ist trotzdem am Anfang noch immer ein Zweifel, ob das denn erlaubt ist. Also das ist ja nicht nur so, dass das Gebärden für mich einfacher ist, das stimmt ja nicht. Das ist meine Sprache, ich kann mich in der Sprache viel besser ausdrücken und den Inhalt besser wiedergeben, aber trotzdem ist es ja mein Wissen, das ich wiedergebe. Aber ich würde jetzt sagen, beim Studium, die Herausforderung ist wirklich die anderen Studenten und Studentinnen. Da ist halt der Austausch mit Studienkollegen ist oft schwierig, weil eben durch die Sprachbarriere. Weil zum Beispiel andere Studenten, die können sich austauschen und da ist es halt oft interessant, dass man in so Diskussionsrunden zum Beispiel dabei ist. Aber wenn keine Dolmetscher da sind, dann kann ich da nicht teilnehmen. Zum Beispiel, wenn ein Seminar vorbei ist und die Dolmetscher gehen, dann bin ich da allein und kann da nicht teilnehmen. Also das ist so meine persönliche Erfahrung, was schwierig ist.
An dieser Stelle ist es auch wichtig, die beiden hier heute tätigen Gebärdensprachdolmetscherinnen kurz vorzustellen, denn all das, was heute hier gesagt wird, wird in österreichische Gebärdensprache übersetzt. Also die beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen, die uns heute hier zur Verfügung stehen, sind Melanie Zabletal und Dina Ganeida. Wenn es also bitte Fragen aus dem Publikum gibt, dann bitte einfach die Hand zu heben, weil Nachfragen ist kein Problem und das Publikumsmikro in den Händen von Antonia Söller steht jenen zur Verfügung, denen etwas unter den Nägeln brennt. Sind ja auch ehemalige Behindertenbeauftragte heute unter unseren Gästen.
Gern zu den Prüfungsmodalitäten noch was ergänzt. Und zwar, also ich empfehle den Studierenden immer, also wenn sie Prüfungsmodalitäten in Anspruch nehmen möchten, das über mich zu machen. Nicht, weil ich so toll und so gut bin, sondern weil das dann einfach einen offizielleren Charakter hat und das auch von den Lehrenden anders aufgefasst wird. Also ich würde sozusagen den Studierenden nicht empfehlen, zum Lehrenden zu gehen und sagen, ich bin die sowieso und ich hätte da gerne eine Prüfungsmodalität. Natürlich, man kann es schon machen, vielleicht funktioniert es auch, aber der einfachere Weg ist wirklich, wenn man das offiziell macht. Also wenn Sie das zum Beispiel an der Uni Wien über meinen Kollegen machen, dann hat das einen ganz anderen Rückhalt. Also das kann sehr viel bringen bei Beantragung. Ja.
Das stimmt, was Sie gesagt haben. Ich möchte noch ergänzen, also meiner Meinung nach ist es auch wichtig, dass man die Professoren auch sensibilisiert, ja? Also dass man die auch vorher aufklärt, ja? Dass es eben ein Universitätsgesetz gibt und dass man ihnen auch erklärt, dass es Studenten mit Behinderungen gibt. Und das ist eben deswegen ganz wichtig, dass gerade bei einer Lehrveranstaltung oder bei einem Workshop, ja, dass man da dem Professor das vorher sagt, wenn genau. jemand dabei ist, eine Behinderung hat und auch, wenn es nötig ist, auf die Gesetze hinweist. Das ist ganz wichtig, also die Sensibilisierung zum einen und dass das dann auch für die Professoren als selbstverständlich gilt. Das finde ich ganz wichtig.
Matthias Schmuckerschlag, ist die erhobene Hand der Hinweis auf eine Wortmeldung? Habe ich das richtig gedeutet?
Ja, und zwar wollte ich nur einbringen, aus meiner Erfahrung als vollblinder Student ist es schon so, dass auch das Hingehen zum Professor extrem von Vorteil sein kann, aber wirklich vor Beginn genau. der Lehrveranstaltung. Also schwieriger wird es in dem Moment, wo die Lehrveranstaltung begonnen hat, sich ein gewisses Schema einspielen will, also schon begonnen hat, dann wird die Rücksicht geringer sein, irgendwie aus meiner Erfahrung heraus. Also wenn man wirklich schaut, dass man ganz am Anfang, damit, also spätestens nach dem ersten Vorlesungstermin, aber am besten noch vorher, wirklich einen in die Sprechstunde kommen kann, sofern möglich, und diese Dinge klärt möglichst, dann ist meiner Ansicht nach auch die Bereitschaft am größten, unter vier Augen sozusagen mehr entgegenzukommen, und dann gibt es auch eher weniger irgendwelche allgemeinen Diskussionen. Mag ein bisschen so wirken wie verstecken, was es nicht sein soll, nur man erspart sich eigentlich ziemlich nachher viele Scherereien anscheinend. Also ich höre von anderen anderes, die das dann schwieriger gehabt haben. Während ich diese Probleme, vielleicht haben wir auf der Slawistik ein extremes Glück mit den Professoren auch, aber also diese Schwierigkeiten mit Prüfungen hatte ich eigentlich interessanterweise bis jetzt nie oder ja, eigentlich fast, nein, eigentlich gar nie. Also das war immer möglich, mehr Zeit zu bekommen, das ist halt bei mir der Hauptfaktor und die Unterlagen digital zu bekommen als Blinder eben.
Ich möchte noch was ergänzen, und zwar wir probieren jetzt auch im Moment den umgekehrten Weg, also nicht nur, dass der Studierende zum Lehrbeauftragten oder zur Lehrbeauftragten geht, sondern eben auch, dass man von vornherein, jetzt sind gerade, laufen jetzt überall auch die STEOP-Vorlesungen an. Und da wollen wir jetzt probieren, dass man 1, 2, 3 Folien, jeder Lehrbeauftragte, der anfängt, wo jetzt sich auch die meisten Studierenden noch befinden, in den ganzen STEOPs, dass sie zumindest darauf hinweisen und ins Publikum mal auch reinfragen und sagen, gibt es da jemanden unter euch, der vielleicht eine Unterstützung benötigt, dass ich als Lehrbeauftragter da bin, ihr könnt nach der Vorlesung zu mir kommen, oder es gibt da die Behindertenbeauftragte oder auch das Referat für Barrierefreiheit oder das Sozialreferat, wendet euch an die Leute und geht eben offensiv damit um. Muss ja nicht dann direkt aufzeigen, aber dass man wirklich einmal diese Hürde nimmt und den Leuten den Wind aus den Segeln und sagt, kommt einmal, ihr seid willkommen, und wie gesagt, und alles andere wird dann koordiniert mit der genau. Behindertenbeauftragten oder.
Wobei, da muss man ergänzend einwerfen, es gab eine Studierendensozialerhebung aus dem Jahre 2015, also noch nicht allzu alt. Daraus hervorging unter anderem, dass rund 12% der Studierenden eine Behinderung haben, aber nur 0,7%, wenn ich mir nicht verlesen habe, die sozusagen für das jeweilige Studium zuständige Person kennen die Behindertenbeauftragte. Also nur 0,7% der Studierenden kennen ihre Behindertenbeauftragte. Kann das sein? Und wenn ja, warum ist das so niedrig?
Man könnte es positiv interpretieren, genau. dass all die anderen Fälle, diese Differenz einfach gut funktioniert, mit genau dem Weg, den ich vorhin vorgeschlagen habe, den ich Studierenden immer als allererstes nahelege, dass sie privat den Kontakt suchen zu ihren Lehrenden, sei das jetzt per E-Mail, in der ersten Einheit, in der Sprechstunde, und dort einmal anfragen. Und natürlich, Marlene, ich gebe dir absolut recht, wir machen das natürlich auch so, dass wir auch den offiziellen Weg haben. Nur, ja, ich kenne auch beide Seiten, und der Matthias hat das gerade auch schön gesagt, manchmal ist es einfach der private, direkte Draht, bei dem man auch alles klären kann, weil die Sache vielleicht so offensichtlich ist. Und es gibt aber auch Fälle, wo Dinge gar nicht offensichtlich sind, weil sie eventuell komplizierter gelagert sind oder weil die Lehrperson sich zum ersten Mal damit konfrontiert sieht.
Ja, muss man schauen.
Aber genau. Deswegen kann und dann haben wir natürlich so auch machen, einen offiziellen Weg. Ja. Nur unsere Uni ist so groß, dass, glaube ich, wenn ich bei allen Leuten, die zu mir kommen, für alle ihre Fächer in jedem Semester neu alles offiziell mache, da bräuchte ich, glaube ich, eine automatisierte
Meistens
Datenbank dafür.
Meistens muss man
es
nicht in jedem Semester neu machen, sondern man muss es beim ersten Mal machen. Also es geht ja jetzt um den Studienbeginn. Okay. Wir reden ja von dem, vom Studienbeginn. Ne? Mhm. Auch Lehrende lernen ja dazu, nehme ich einmal an, sind dann auch sensibilisiert. Ich meine,
also weil, eben zum Thema zur Vorinformation, weil GESTO, Gehörlos erfolgreich studieren, die Servicestelle, da können ja Gehörlose oder Schwerhörige sich anmelden als Studenten und dass sie die Lehrveranstaltung besuchen wollen. Das heißt, da wird vorher auch an die Professoren ausgeschickt, es wird eine Sensibilisierung, genau. Also wie geht man damit um, das wird im Vorhinein ausgeschickt. Das heißt, im Vorhinein können die Professoren sich schon darauf einstellen, okay, es kommt eine Person mit einer Hörbeeinträchtigung.
Und oft ist es einfach notwendig, dass man einen Lehrenden vorinformiert, weil gerade zum Beispiel, wenn Dolmetscher in der Lehrveranstaltung sind, du musst einfach den Lehrenden sagen, dass Dolmetscher in der Lehrveranstaltung sind. Der Lehrende muss sich ja auch darauf einstellen. Wir machen Aufnahmen auf das, wir zeichnen Lehrveranstaltungen auf. Du musst einfach mit dem Lehrenden im Gespräch sein. Wenn ein Student das alles für sich selber regeln kann, ist das super. Ja? Da spricht gar nichts dagegen. Nur oft geht es halt dann schief. Und das ist ja nicht notwendig. Nicht? Die Leute sollen ja möglichst von Anbeginn, wo sie studieren, gute Bedingungen haben. Und damit sie diese guten Bedingungen haben, wäre eine Idee, was eh schon gesagt wurde, dass man sich so früh wie möglich informiert, dass man wirklich schaut, was will ich studieren? Wenn ich Unterstützung brauche, gibt es da was? Ist da ein Ansprechpartner da? Und auch für sich selber ein bisschen sagen, das erste Semester ist ein Probesemester. Das sage ich meinen Studenten immer. Das erste Semester muss jeder mal schauen. Wie ist es überhaupt auf der Uni, wenn man das nicht kennt, wenn man das erste Mal, wie sind da die Abläufe? Darum würde ich die Studierenden fast bitten, dass sie sozusagen auch zu sich selber toleranter sind und zu uns auch ein bisschen toleranter im ersten Semester, dass sie uns auch die Chance geben, ihnen Dinge aus dem Weg zu räumen. Es gibt eine Bringschule von Seiten der Universitäten, das ist absolut da. Da bin ich ganz stark dafür, aber es gibt auch eine Hohlschule ein bisschen. Und zwar, man kann nicht, um etwas für jemanden tun zu können, muss der das auch zulassen.
Das heißt, ein Stück weit mehr Geduld von Seiten der Studierenden mit sich selbst, aber auch mit dem neuen Umfeld Universität, Klammer Hochschule.
Ja, bitte. Also im ersten Semester, im zweiten dann nimmer, da darf man dann schon fordernd sein.
Ja. Ich muss noch etwas nachbringen, laut der letzten Studierendenbefragung kennen lediglich 16% der Studierenden mit einer Beeinträchtigung den jeweils Zuständigen auf der Hochschule, das noch zur Korrektur angebracht, die 0,7 von vorhin waren ein Zahlendreher. Ergänzungen aus dem Publikum, bevor wir weitergehen, ich glaube ja.
Nur noch ganz kurz dazu. Ich finde, also es gibt wirklich verschiedene Sichtweisen. Im Idealfall sind beide Methoden, sollten parallel laufen. Die es privat unter Anführungszeichen regeln können, das auch machen können. Ich habe halt dann schon erlebt an anderen Universitäten, zum Beispiel in Linz, dass das dann ziemlich seltsame Blüten treibt und dann der eigene Laptop nach allen möglichen Schummelmaterial durchsucht wurde, die Breilzeile durchforstet wurde, ist dann datenschutzrechtlich bedenklich schon ziemlich war. So weit sollte man nicht gehen, also das ist halt dann wirklich das andere Extrem. Was dann nämlich auch passieren kann, dass jede Individualität insofern verloren geht und man, also das individuelle Vereinbaren einer Prüfung vielleicht einfach schwieriger wird und alles über eine Institution laufen muss, das finde ich dann eigentlich auch schon überzogen. Das war eben damals der Fall. Das Zweite, was ich sagen wollte, das Problem aus Blindensicht, zumindest an der Uni Wien, ist und bleibt wahrscheinlich noch auf die nächsten Jahre doch die Engpässe bei der Aufbereitung der Literatur. Das heißt, das Problem ist schon, gerade zu ganz Beginn des Studiums, muss man sich damit einmal vertraut machen, dass leider man 2-3 Monate später, wenn man nicht aufpasst, die Literatur erst wirklich komplett fertig ist. Gerade dann, wenn in der Steop ja auch viel anfällt. Und da ist es halt leider sehr individuell, wie viele Skripten schon von den Professoren digital zur Verfügung stehen und wie viele halt leider überhaupt nicht. Und da kann es, besonders nett wird es dann, wenn der Professor ein Skript, wenn es nicht in der Bibliothek vorhanden ist und dann sich die Aufbereitungsstelle weigert, es überhaupt aufzubereiten, obwohl es aber prüfungsrelevant ist und solche Dinge. Also da wird es dann mühsam. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie weit das Know-how. Damals hatte ich niemanden, wie ich das gefragt habe, hat es geheißen von Seiten der damaligen Behindertenbeauftragten, ich sollte mich beurlauben lassen, was mich im Studium in dem Fall auch nicht weitergebracht hätte. Also das war leider so die Erfahrung von damals. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie viel da mittlerweile also möglich ist sozusagen für den ganzen Semesterstart.
Das heißt auch ein gewisses Misstrauen von Seiten der Universität oder von Seiten des einzelnen Lehrenden, das Ihnen hier entgegengebracht wurde, Stichwort Laptop-Kontrolle.
Eigentlich vom Institut Integriert Studieren, also nicht von den Lehrenden, sondern witzigerweise es gab offensichtlich einen Fall, wo jemand geschummelt hat und seitdem wurde wirklich der Datenschutz verletzt, also auf den privaten Laptops. Mittlerweile dürfte es gelöst sein, weil es einfach Universitätslaptops gibt.
Genau, bei uns gibt es das auch zum Beispiel.
Und somit ist das dann gelöst. Aber ich sage nur, das war halt schon sehr arg, wo dann auch die Leute begonnen haben, selbst sich zu zensurieren und irgendwelche Sachen zu runterzulöschen, die mit der Uni nichts mehr zu tun hatten. Also hat dann schon komische Blüten getrieben, finde ich. Und das sollte halt auch nicht sein. Das Problem bei Universitätslaptops ist halt, dass der Screenreader ein sehr individuelles Programm ist, wo man sich seine Einstellungen, seine Geschwindigkeit, seine was auch immer macht. Und da ist halt ein Universitätslaptop von Nachteil, außer man kommt einmal eine halbe Stunde vorher und konfiguriert sich den Laptop um. Also da sehe ich halt das Problem. Deswegen ist der eigene Laptop so wichtig, weil das ist so wie die, wie soll ich sagen, der eigene Pullover, den man anhat, um wirklich adäquat arbeiten zu können. Da geht es ja auch um Tastenbelegungen. Die Laptops werden immer kleiner und dünner und anders. Und da ist es sehr wichtig, einfach mit der Tastatur gut umgehen zu können. Gerade dann, wenn es um Zeit geht und um eine gewisse Zeit, die man einhalten möchte und soll. Auch bei der Prüfung. Selbst wenn sie länger ist, der Druckpunkt der Tastatur zum Beispiel kann sehr wichtig sein. Gerade wenn man schnell schreiben möchte und so weiter. Also.
Wir haben jetzt schon zwei Themenfelder angesprochen, die für Studienanfänger oder für Studierende interessant sind. Die Prüfungsmodalitäten und die Literatur. Welche Problematiken gibt es oder mit welchen Themen sind Studierende mit Behinderung auf Universitäten noch konfrontiert?
Ich glaube, ein ganz großes Problem, und das ist auch bei der Studierendensozialerhebung herausgekommen, die Sie angesprochen haben, Herr Dirmacher, ist, dass diese Akzeptanz von Personen mit Behinderungen oder auch chronischen Erkrankungen, wir sind ja auch für Personen mit nicht sichtbaren Behinderungsformen zuständig, die haben oft genauso Schwierigkeiten wie Personen mit sichtbaren Behinderungsformen, dass diese Akzeptanz, dieses Normale, dass das immer noch ein bisschen fehlt. Dass immer noch ein bisschen der Eindruck da ist, ein behinderter Studierender ist auch an der Uni auch nicht. Oder na, schauen wir halt, wie es immer weiter. Also dieses absolute Akzeptieren als Personengruppe an der Universität, man kann ja immer nur von seiner Universität sprechen, weil man diese Erfahrungen halt hat. Das heißt nicht, dass das absolute, sozusagen die absolute Wahrheit ist. Aber ich weiß zum Beispiel bei uns auf der Informatik, da studieren die meisten Studierenden mit Behinderungen an der TU Wien. Auf der Informatik ist ein behinderter Student was ganz Normales. Also das ist für niemanden mehr was Besonderes oder so, da gibt es auch kaum irgendwelche Schwierigkeiten. Aber dann gibt es auch noch Studienrichtungen, wo das doch immer noch ein Problem ist, wie zum Beispiel Chemie oder so. Also das ist, wenn wir das einmal erreichen könnten, dass man sagt, ja, es gibt behinderte Studierende und ja, die haben ab und zu, ist ja nicht immer, das wird immer so getan, als ob alle behinderten Studierenden nur Probleme hätten und so viel bräuchten, das ist ja nicht der Fall. Also es kommen sehr viele auch sehr gut durchs Studium. Aber wenn man das sagt, ja, so wie beim Gender-Aspekt, ja, wie wenn das so was ganz Normales wäre, das glaube ich, das wäre ganz wichtig, weil meines Erachtens ist es so, es gibt verschiedenste Ebenen, die funktionieren müssen. Das Thema Behinderung ist ein Top-Down-Thema. Das heißt, es muss von der Universitätsleitung her als wichtig erachtet werden. Weil wenn die Universitätsleitung das nicht tut oder wenn die Lehrenden das nicht tut, da kann ich mich abwursteln, was ich will. Ja, da kommt nichts dabei heraus. Es ist ein Top-Down-Thema. Das heißt, die Universitätsleitung muss dazu stehen, vor allem das Vizerektorat für Lehre, so heißt es halt bei uns, muss sich sehr damit auseinandersetzen. Und es sind, das ist eh schon mehrfach gesagt worden, die die Lehrenden irrsinnig wichtig. Mhm. Und diese Normalität, die fehlt nicht so. Also es hat sich schon, ich mache den Job jetzt 14 Jahre, also ein bisschen was hat sich schon getan, weil sonst müsste ich mir ja selber auch die Frage stellen, was ich 14 Jahre gemacht habe. Und es gibt immerhin bei uns das Gesto-Projekt und so. Mhm. Aber es ist halt immer, und es ist ja eine Top-Down-Geschichte. Und der schwierigste Punkt ist meiner Erfahrung nach immer der persönliche Punkt. Es bleibt auch immer die persönliche Ebene da. Da kann man noch so viel tun, was man will. Die persönliche Ebene ist da. Also wie reagiert das Gegenüber auf die behinderte Person? Wie reagiert das Gegenüber darauf, dass da ein behinderter Student ist? Mhm. Und dass der jetzt noch was will, wo schon alle so überarbeitet sind, Forschung, und dann müssen sie Lehre auch noch machen, und dann kommt noch ein behinderter Student und der will noch was und der will mehr Zeit und einen eigenen Raum braucht er. Wenn das einmal erreicht ist, dass man sagt, ja, das gibt es und das ist was Normales und das ist gesellschaftlich relevant, dann wird sich auch sowas ändern. Und die perfekte Welt, ich weiß nicht, jetzt werden wahrscheinlich viele böse auf mich sein, aber die perfekte Welt wird es nie geben und die wird es auch auf der Uni nicht geben. Und glaube ich, kämpfen werden wir immer müssen. Wir müssen einfach nur schauen, dass die Hürden, die da sind, dass die möglichst geebnet werden und immer weniger werden. Und ich glaube, darum bemühen wir uns alle, die wir hier sitzen. Meine Bitte an die Studierenden wäre, wenn ich das jetzt so salopp sage, bitte ich Sie um Entschuldigung, scheißen Sie sich nichts. Also gehen Sie überall hin, fragen Sie sich überall, gehen Sie jeden an, gehen Sie jeden auf die Nerven, zeigen Sie, dass Sie da sind und sind Sie selbstbewusst.
Quasi ein Appell.
Und fordern Sie ein und fordern Sie Ihre Ansprüche ein. Sie haben Rechtsansprüche darauf und nützen Sie die Beratungsstellen. Es ist jeder von uns mit dem Thema vertraut. Ich biete zum Beispiel auch anonyme Beratung an. Also es muss mir niemand sagen, wer er ist. Man muss keine Scheu haben, Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen. Und wir haben bei Uniability schon oft diskutiert, wie wir unsere Bezeichnung ändern könnten, sozusagen weg von dem Behindertenbeauftragten sein, weil sich da eben immer nur eine bestimmte Gruppe angesprochen fühlt. Wir sind auf keine bessere Lösung gekommen. Ich glaube, es ist eine gute Lösung. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich die Behindertenbeauftragte der TU bin.
Jetzt muss ich Sie trotzdem an dieser Stelle ein bisschen unterbrechen und fragen, Ruth Scheiber, Tim Brunöhner und Xenia Thür, können Sie diesen recht lebendigen Schilderungen jetzt von der Marlene Fuhrmann-Ehn aus der eigenen Praxis etwas abgewinnen? Gibt es dazu noch Ergänzungen?
Ja, die Sache ist nur die Marlene hat es auch vorher schon erwähnt, es ist, wenn jemand im Rollstuhl kommt oder wenn jemand blind ist, dann ist das die klassische Behinderung, die wird auch relativ schnell und normal, das ist kein Thema, wer ist behindert, aber Student kriegt alle möglichen Unterstützungen. Schwierig wird es nach wie vor bei der Gruppe, die eben nicht sichtbare Behinderungen haben, das sind die psychischen Erkrankungen, das sind sonstige chronische Erkrankungen, die man eben nicht so sieht. Und da ist eben die Akzeptanz schon noch eher gering, weil man sieht sie ja nicht. Und die haben oft auch eben diesen klassischen Behindertenstatus nicht, von diesen 50% oder mehr. Und da wird es dann manchmal schon schwieriger. Und auch, das ist auch diese Gruppe, die sich oft gar nicht so selbstsicher ist und sich so raustraut. Die sagt, naja, und eigentlich depressive Personen, die verstecken sich dann oft, und hat die Marlene schon gesagt, einfach mehr reinfordern, mehr sagen, wir sind da, uns gibt es eben auch. Und wie gesagt, sie haben Rechte, man muss auch der Gruppe dann sagen, kommt's und probieren wir es einmal.
Das war der erste Teil einer Diskussion zum Thema Studienbeginn ohne Barrieren. Den zweiten Teil hören Sie gleich im Anschluss. Bleiben Sie dran!